dieser Teil von dir, der kleine Farid, der so behandelt wurde, ja, der ist ja für immer da.
Ja.
Und wenn man den Leuten LSD gibt, dann tut das Hirn weniger.
Ich gehöre zu den Männern, die die Vorarbeit der Generation aufgeräumt haben. Ganz genau. Ich habe den Müll meiner Väter und Vorväter überwiegend aufgeräumt.
Ganz genau.
Willkommen im Mann-Farid-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Mann Farid Josef El-Numani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu meiner nächsten Ausgabe des Mann Farid Podcasts. Heute mit einem Typ, der für mich super zum Titel passt. Es ist für mich der Inbegriff des neuen Mannes, des modernen Menschen, des modernen maskulinen Vertreters. Und wir kommen sicherlich noch genauer dazu, warum ich das so meine. Aber erst herzlich begrüße ich Christoph Kwiatkowski. Ein bisschen Angst habe ich vor dem Nachnamen. Habe ich es versaut?
Ja, eigentlich schon. Kwiatkowski, aber das passt schon. Vielen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein, wirklich.
Wenn ich so über den neuen Mann denke, es gibt ja, habe ich dir im Vorgespräch gesagt, ich teile, die ich an dir bewundere. Du hast ja dann gleich nach der Lücke gefragt, auf die kommen wir später. Also, was ich nicht bewundere, da kommen wir später zu. Du bist für mich so ein Inbegriff, kurz, wie ich dich wahrnehme in deinem Leben. Mhm. Du warst in einer sicheren Funktion im Job, sogar im Management-Level, hast gesagt, ich gehe da raus, ich gehe aus dieser Hamstermühle raus, hast deine eigene Firma jetzt gegründet, bist im Bereich künstliche Intelligenz brutal erfolgreich unterwegs, im Bereich vor der Welle, heißt die Firma, kommen wir auch später drauf. Du hast eine tiefe spirituelle Entwicklung gemacht in den letzten Jahren, bist eigentlich in so einer klassischen Forschungsfabrik groß geworden, wo man guckt, wie kriege ich möglichst viel Produkte, egal wie sie sind, egal ob wertig oder nicht, vertackert an den Kunden, hast einen spirituellen Weg gefunden, hast eine tiefe psychedelische Ausbildung, da kommen wir nachher dazu, in Holland gemacht, super, toll, hast Deutschland den Rücken gekehrt, auf der anderen Seite bist du immer wieder hier, vor allen Dingen dann auch hier in Idstein, was mich sehr freut, aber lebst mit deiner wahnsinns beeindruckenden Partnerin auf Teneriffa, die ja auch hätte eine riesen Karriere als Fotomodell machen können und hab bis vor kurzem in einem Tierheim gelebt. Ja. Also das sind ja alles so, vielleicht hörst du das, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in der Kurzgeschichte, was ist denn bei dem verkehrt gelaufen oder was ist wirklich, denn bei dir besonders gut gelaufen? Um das Ganze jetzt nicht zu groß zu bündeln, gehen wir vielleicht noch mal so ein bisschen zurück. Wo stehst du denn heute im Leben für dich? Wie würdest du dein Leben heute beschreiben? Wo bist du angekommen?
Also ich bin 40 und ich stehe jetzt da, wo ich, wenn alles ideal läuft im Leben eines Mannes, wo man, glaube ich, mit Mitte 20 sein kann. So fühlt sich das an. Ich weiß, was das heißt für mich, ein Mann zu sein. Ich stehe in der Verantwortung für mein Leben. Ich habe großen Drang nach außen und zu schaffen und Wirkung zu haben. Und jetzt ist die Zeit, wo ich denke, wow, jetzt geht's los. Jetzt gehört die Welt mir. Und ich beobachte manche junge Männer, wo ich denke, wow, die haben das früher. Und mein Weg war von Umwegen geprägt. Umwege erhöhen die Ortskenntnis, habe ich gerade gehört, vor kurzem den Spruch. Und das ist mein Leben. Also da gab es viel, viel Zeit, wahrscheinlich knapp über 10 Jahre, die ich mehr nach innen geblickt habe als nach außen. Und das ist jetzt vorbei. Das ist immer noch Teil da. Aber jetzt geht es darum, was will ich tun in dieser Welt? Welche Wirkung will ich haben und welchen Eindruck will ich hinterlassen?
Hast du den Eindruck, du hast Jahre oder Jahrzehnte verpasst?
Nicht wirklich.
Wenn du es auch als Benchmark setzt, du bist heute dort, wo andere heute mit 25 sind, das könnte ja durchaus defizitär betrachtet werden, im Sinne von, scheiße, 15 Jahre verloren.
Ja, es geht, also nicht wirklich, und es gibt diesen Teil in mir, es gibt diesen Antreiber, den ich inzwischen echt mag in mir, der sagt, hey, jetzt mach aber mal hin, du bist 40, du musst jetzt schaffen und tun und machen und gib Tempo. Und dann gebe ich jetzt Tempo. Aber da ist keine Reue. Das ist nicht so, dass ich sitze und denke, Mensch, scheiße, habe ich doch nur und Ähnliches. Ich bringe dafür andere Qualitäten mit, die mir auch immer wieder gespiegelt werden und die ich mit 25 nie erreicht hätte.
Was sind das für Qualitäten?
Eine gewisse Geerdetheit wahrscheinlich und eine Tiefe und auch eine Entspannung, egal wie dynamisch und hektisch und komplex die Welt wird. Und das ist auch das, was die die meisten meiner Kunden mir irgendwann sagen in der Zusammenarbeit, dass es einfach ein bisschen einfacher wird, wenn sie mit mir arbeiten. Was auch immer.
Juli, gerade wir kennen uns jetzt. Ich bin hier bei einer Katastrophe in Erinnerung. Ich sage jetzt mal 5 Jahre.
Ja, fühlt sich richtig an.
Und ich habe dich ja schon in der Phase kennengelernt, wo du in dieser neuen Orientierung warst. Also da warst du ja fast im Absprungbereich.
Genau.
Ich habe dich da ja ein bisschen coachen, begleiten dürfen. Gab es in deinem Leben, wenn ich sage, vorher ist das sehr linear verlaufen, ne? Du hast, hast du studiert?
Ich habe studiert Wirtschaftspsychologie, bin dann in einem großen Konzern eingestiegen, habe mich da hochgearbeitet, bin dann zu dem nächstgrößeren Konzern im selben Bereich gewechselt, bin dann in ein Startup im selben Bereich gewechselt, da in Management, großes Team gehabt und dann habe ich es beendet. Aber ja, bis dahin ganz klassisch.
Ja, klassisch und durchaus ja auch erfolgreich. Und im Startup warst du ja auch, glaube ich, mit beteiligt. Und so. Also ist ja schon, wie ich mir selber für einen meiner 3 Söhne das wünschen würde. Also wo ich sagen würde, wenn die am Wochenende rauskommen, würde ich sagen, hey, alles richtig gemacht, kommst in der Welt zurecht. Und gleichzeitig hast du ja für dich entschieden, Cut. Und das war jetzt zu einem Zeitpunkt, ohne jetzt Zahlen genau zu nennen, aber du konntest von dem Cut ja nicht leben. Du musst ja noch ein paar Briefmarken, musst ja noch kleben in diesem Leben. Total. Also dennoch einen Cut gemacht. Woher kam die Kraft, und das ist ja für viele interessant zu hören, woher kam denn die Kraft für den Cut? Warum bist du nicht in der Mühle, du warst ja sehr erfolgreich in der Mühle, drin geblieben?
Das sprechen wir bestimmt gleich noch. Ich habe so viel nach innen geschaut und so viel an mir gearbeitet und innere Arbeit gemacht, dass ich Vertrauen in Zukunftschris hatte. Und an einem Punkt war, wo ich gesagt habe, hier will ich nicht mehr bleiben, ich höre jetzt auf. Und dann ergibt sich schon was. Dann werde ich schon auf Ideen kommen. Zukunfts-Chris, der wird das machen.
Ich liebe ja den Begriff. Erklärst du den nochmal? Weil ich nutze den mittlerweile auch als Standard. Aber was heißt denn das jetzt, Zukunfts-Chris? Was ist denn das?
Naja, ich in der Zukunft. Zukunfts-Chris ist der Chris, der ich mal sein werde. Und mit dem muss ich mitdenken. Ich kann dem vertrauen, wenn es darum geht, das Leben zu führen und Wirkung zu haben und aufrichtig durchs Leben zu laufen. Und ein guter Mensch zu sein, da vertraue ich dem. Ich vertraue dem aber nicht bei vielen anderen Kleinigkeiten. Zukunfts-Chris vertraue ich nicht, wenn es darum geht, da ist Schokolade und Süßigkeiten im Haus und dass er die nicht isst. Leider nicht Zukunfts-Chris, deswegen kaufe ich die nicht. Ja, also ich denke den Zukunfts-Chris mit, sozusagen, wie, da werde ich bald sein. Manchmal denke ich auch, der beobachtet mich gerade durch seine Erinnerungen.
Also der Future Step, Chris, beobachtet dich jetzt. Ich nutze das ja total gerne mittlerweile auch in Coachings, wo ich sage, wir jetzt hier in der Gegenwart wissen vielleicht nicht genau, warum wir das tun, aber unser Zukunftsmodell, also der Zukunftsfavorit, weiß, warum er jetzt das eine gute Idee findet, dass ich das tue, weil ich diesen Stück des Weges mal beginnen muss, um in vielleicht 2, 3, 4, 5 Jahren dort zu sein, wo der Zukunftsfavorit dann ist. Also für mich ist da sowas wie so der gute Anteil, der für mich gut sorgt, auf der Metaebene. Im Alltag hilft er mir nicht, das sind die Schokoladenthemen.
Ganz genau.
Aber auf der großen Metaebene über die Big Points, ne, dass ich auch in 5 Jahren zum Beispiel in meiner Welt total wichtig noch ein glücklich verheirateter Ehemann bin mit Carina, sorgt er jetzt schon dafür, macht die richtigen Sachen, so wie in den letzten 20 Jahren überwiegend auch, dass auch du in 5 Jahren noch ein glücklicher Ehemann bist.
Und man könnte auch sagen, das ist Vertrauen in sich selbst. Und Zukunfts-Chris, Zukunftsverrät macht es aber ein bisschen griffiger.
Modelliger, finde ich.
Ja, genau, modelliger. Das ist personifiziert. Das bist du in der Zukunft.
Jetzt will ich nochmal anschließen. Also die Fähigkeit, deinen Job zu verlassen und dieses neue Leben zu gehen, war Resultat eines längeren Persönlichkeitsweges, dieser sogenannten Innenschau. Wann hat denn die Innenschau bei dir begonnen? Und wie lange hat die gedauert? Weil ich glaube, da beschäftigen sich ja unglaublich viele mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, innere Reise ist ja das große Thema, was gerade auch immer mehr en vogue wird. Wie war denn deine Reise?
Ich hab in den Neurowissenschaften gearbeitet. Ich habe für große, unsympathische Konzerne Leute, Hirne untersucht und geschaut, wie können wir Produkte, oft schlechte Produkte, so bewerben, verpacken, wie sollen die riechen, welche Form, Farbe, Geschmack, Textur sollen die haben, damit die möglichst am Bewusstsein vorbeigekauft werden. Und ich weiß noch, es gab 2 Studien, die entscheidend waren, das will ich gerne einmal erzählen. Das eine war, da, und ich war ganz rational, ich war wirklich auf alles Spirituelle habe ich herabgeblickt, mit einer großen, unfreundlichen Arroganz. Und eine Studie war, wie toll Meditation ist für die Leistung hauptsächlich, ne? Für Konzentration und Leistung und Zufriedenheit. Und ich dachte, okay, dann meditiere ich. Und habe ich nicht hinbekommen. Ich habe es nicht hinbekommen. Mal 3 Tage am Stück, aber den 4. dann schon nicht. Und es war ganz klar, man muss kontinuierlich meditieren. Und ich habe es nicht hinbekommen. Und das war so ein Reibepunkt in meinem Leben, dass ich dachte, wer steuert denn diesen Körper, wenn ich beschließe, hier ist die Studie, schwarz auf weiß, das wäre voll gut zu meditieren, dann nehme ich mir das vor. Und das war das erste Mal, dass ich dieses sehr rationale, ein bisschen arrogante, verwöhnt von Leistung und Erfolg auf etwas geprallt ist, wo ich es nicht umgesetzt habe. Und das hat mich total frustriert. Und dann, nach einer Weile, kam die zweite Studie. Und das ist jetzt ein bisschen exotisch, ja, aber du hast mich ja eingeladen.
Wir können es auch rausschneiden. Wenn ich merke, boah, ist das langweilig, schneide ich es einfach raus.
Das war eine Studie aus, die ist ganz alt, aber die wurde in einem neuen Paper wurde die erwähnt. Da haben die Leuten LSD gegeben und währenddessen untersucht, was das Hirn tut. Und wenn man den Leuten LSD gibt, dann tut das Hirn weniger. Insgesamt, was das tut, nimmt drastisch ab. Und dann fragst du die Leute, was die erlebt haben, und die erzählen dir die wildesten Geschichten.
Das korrespondiert mit meiner Erfahrung. Also ich habe das nur 2-mal in meinem Leben gemacht, aber ich fand das ein Feuerwerk. Also ich habe festgestellt, es ist nicht die Substanz, die für mich gut ist. Mhm. Weil für mich das Feuerwerk an Gedanken war kaum noch beherbergbar. Deswegen überrascht mich das jetzt sehr, dass das Hirn weniger macht. Es kam mir vor wie ein Blitzlichtgewitter.
Genau. Das subjektive Empfinden ist, die Zeit wird länger. Ich erlebe Sachen. Ich habe Abenteuer, ich bereise innere Welten, äußere Welten, rede mit Aliens und Maschinenelfen und was weiß ich. Hm. Und im Hirn messen wir, ja, das tut fast gar nichts.
Krass.
Die Teile reden mehr miteinander. So die einzelnen Hirnteile, so die normalen Muster, wie die miteinander kommunizieren, die werden aufgebrochen. Alles redet mit allem dann, aber viel weniger. Und das habe ich nicht verstanden. Und das hat mich neugierig gemacht. Da habe ich gedacht, wie kann denn das sein? Ich habe, das Hirn produziert doch diese virtuelle Realität, die mich durch die Welt führt.
Genau.
Und die Schlussfolgerung aus diesen Studien, das ist inzwischen viel, viel weiter, aber die Schlussfolgerung ist, das kann nicht die ganze Wahrheit sein. Ein großer Teil dessen, was das Hirn tut, ist filtern, kategorisieren, wegfiltern, einordnen, dazu erfinden. Und wenn man das abschaltet, dann nimmt man plötzlich mehr wahr.
Hammer. Also es ist ja voll ein Paradoxo.
Ist ein Paradoxum, ja. Und das wollte nicht raus aus meinem Hirn. Mhm. Das kam immer wieder. Und ich weiß auch noch heute, wie diese Grafik aussah.
Und das ist jetzt die Brücke zu was? Was hast du dann, also du hast diese zweite Studie, hast festgestellt, LSD ist nicht so geil, wie wir immer denken?
Ja. Ja, jetzt kommt es nämlich. Und dann ein Kollege, der mit mir in dem Bereich gearbeitet hat, mit dem ich ziemlich offen über sowas sprechen konnte, der kam irgendwann und sagt, hey, bei Stefan Raab war so ein Typ, Chris, das ist dein Nachbar. Und das war Christian Rätsch. Das ist einer der großen...
Dr. Christian Rätsch.
Dr. Christian Rätsch, der hat die Enzyklopädie der psychedelischen Pflanzen.
Ich habe sie oben, 3 Stück von ihm. 3 Bilder. Ich war noch dort. Ich war auf einem seiner letzten Seminare mit meiner Frau.
Ich auch. Und
krass.
Das war mein Nachbar.
Nee.
In Hamburg, in
Farmsen. Ja, wie geil. Ihr Lieben, die ihr ihn nicht kennt, guckt euch mein Video an. Es gibt 2 sensationelle Auftritte von Dr. Christian Rätsch, den Herrgott der psychedelischen Arbeit in Europa. Mhm. Sagenumwobene Auftritte bei Stefan Raab.
Total. Der ist ein eckiger Typ, ist eine Marke. Sehr cool, wird man nie vergessen, wenn man den einmal sieht.
Und kann man nur ehren für sein Lebenswerk. Der war so mutig, wie der sich gezeigt hat. Das ist auch einer, wo man sagt, der scheißt sich gar nichts. Ne? Und ist leider vor 2 Jahren, glaube ich, gestorben.
Ja, vielleicht sogar ein bisschen länger, ja.
Ja. Hm. Mensch.
Naja, dann habe ich den gesehen. Und mit diesem Arbeitskollegen ist die Kurzfassung der Geschichte, haben wir von dem Christian Nitsch eine Anleitung gefunden, wie man denn das erste Mal psychedelische Pilze nehmen sollte. Das sind wir nach Holland, haben das genau so gemacht, wie der das gesagt hat, wo es legal ist. Und das hat meinem Leben, das hat meinem ganzen Lebensrichtung quasi so einen 90-Grad-Winkel verpasst.
Weil, was ist da passiert? Also du hast
Dinge, die ich nicht erklären konnte und warst auf einer Reise.
Ja, Dinge, die ich nicht erklären konnte.
Ja.
Ich meine, Dinge, die ich verlasse meinen Körper, ich sehe plötzlich von außen, ich habe das Gefühl, ich kann Energie fühlen, die Tapete redet mit mir und zerfließt und alles. Und das hat einfach mein inneres System so durcheinander gebracht. Ontologischen Schock nennt man das. Ne? So wie du denkst, wie die Welt ist, ist sie offensichtlich nicht.
Hm.
Und das war sozusagen der Turning Point. Und ab da ging für mich dieses sehr von meiner wissenschaftlichen Ausbildung getriebene Entdecken dieser Art der Arbeit los. Und ohne, das ist das Verrückte, ohne jegliches Bewusstsein darüber, dass es in mir vielleicht was zu heilen gibt oder zu integrieren oder aufzuräumen.
Also das, es wäre eine Kombination, klingt so wie Neugier und Wissen, da steckt was für dich drin. Aber es war weniger aus dem Wunsch der Heilung, den ja viele auf dem spirituellen Weg suchen, sondern erstmal war es getrieben durch diese anderen beiden Assets Neugier. Und da gibt es ein Wissenfundus, den ich mir gerne erschließen möchte.
Genau.
Und so bist du zur psychedelischen Arbeit gekommen, genau, die ja in Deutschland immer noch verboten ist, in großen Teilen.
Ja, ja.
Deswegen haben wir ja Reisen in die angrenzenden Staaten.
Ja.
Also um uns rum ist es ja erlaubt, die Holländer, die Schweizer, auch die Österreicher in Teilen.
Genau.
Und so hast du in Holland, hast ja eine Wahnsinnsausbildung dann anschließend auch in Holland gemacht, ne?
Genau, also und auch eine Ausbildung, wo es nicht mit Substanzen funktioniert, sondern mit dem Atmen nur.
Mhm.
Und auch andere Arten. Tatsächlich ist der Punkt, es ist für uns ganz leicht, unseren Bewusstseinszustand zu ändern. Menschen können das einfach. Wir sind dafür gebaut. Du kannst fasten, trommeln, dich in eine dunkle Höhle setzen, dich in eiskaltes Wasser schmeißen, dich in eine Schwitzhütte setzen. Du kannst verschiedene Pflanzen, Pilze, Dinge rauchen. Du kannst dich lange im Kreis drehen wie Derwische oder ewig lange Gedichte rezitieren. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Jede Kultur hat so ihre entdeckt.
Hm.
Wie schaffen wir es so einmal aus dem normalen Kopf rauszutreten und drauf zu gucken?
Ja, und Stichworte einfach mal sie zu nennen, sind ja einfach alles, was im Bereich Breathwork ist oder holotrophes, genau, Atmen, sind ja sehr einfache, legale Zugänge, die du in Deutschland buchen kannst, gehst irgendwo hin. Und hier in Frankfurt zum Beispiel, Christian Leib bietet das in einer wunderschönen Form an. Und du gehst einfach hin und machst einen Tagesworkshop, 75 € und machst mal die Erfahrung. Und wir stellen fest, und der ist ja komplett substanzfrei.
Komplett,
nur,
ja,
durch den eigenen Atem kommst du in Bewusstseinszustände.
Genau.
Und für die, die es noch nicht gemacht haben, keine Ahnung, ich war jetzt da schon 50 Mal in meinem Leben in diesen Zuständen. Und ich mache das ja auch mit meinen Coaches. Was ist denn die Erfahrung bei Breathwork oder überhaupt bei diesen tiefen Reisen aus deiner Sicht? Warum lohnt sich der Scheiß?
Also, du weißt nicht, was die Erfahrung sein wird. Du brauchst Mut dazu. Leute haben Angst davor, instinktiv.
Hm.
Und was passiert ist, wenn man sich vorstellt, wir haben so auf der einen Seite das Bewusstsein, auf der anderen Seite das Unterbewusstsein, die Grenze zwischen den beiden, die löst sich auf ein wenig.
Hm.
Und aus dem Unterbewusstsein wird dir dann das serviert,
ja,
was du jetzt betrachten solltest. Das können Dinge sein, die eine gewisse Ladung haben, eine emotionale. Da können so wie traumatische Erlebnisse, wie so abgekapselt im Unterbewusstsein versteckt. Und dann kommen die hoch.
Mhm.
Und das ist unangenehm. Und dann haben Leute Wut, Angst, Ekel, irgendwas währenddessen. Oder du hast ganz wundervolle Erfahrungen. Aber irgendwas kommt aus deinem Unterbewusstsein zu dir.
Warum soll sich der Mensch den Scheiß antun? Also kann man sagen, gut, die guten Sachen nehme ich. Leider wissen wir ja beide, dass man das nicht vorher, bevor man die Reise antritt.
Nee, leider nicht.
Weiß man leider nicht, was da hinten rauskommt. Ja. Also, und dennoch sind wir beide ja diesen Weg viele Jahre gegangen. Warum macht das Sinn?
Ja. Also die schnellste Antwort ist, unser Geist verbraucht Energie, um das im Unterbewusstsein zu halten. Wenn man das integriert wieder ins Bewusstsein, werden Energien frei. Lebenskraft wird frei. Das Leben wird einfacher, lebendiger, besser, bunter. Ich meine, so ist ja deine Erfahrung auch.
Absolut.
Und deswegen machen wir das.
Hm.
Ein Schamane würde sagen, du holst Seelenanteile zurück.
Hm.
Ein Neurowissenschaftler würde sagen, du schaffst es halt, traumatische Erlebnisse wieder zu integrieren in dein normales System.
Und das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu verstehen. Wir schaffen ja nichts Neues, sondern durch diese Überbrückung des Bewussten und Unbewussten kommen wir an Themen ran, die ja sowieso in uns sind.
Die sind da, genau.
Also in meinem Leben, keine Ahnung, früher Vaterverlust, große Wunde, der Vater war nie da, die Männlichkeit war nicht da. Und in so einer Traumreise ist mir das Thema voll begegnet. Meine mein mangelndes Urvertrauen an die Welt, die mangelnde Anhaftung, kein genau. väterliches Vorbild. Und das in einer sehr schmerzhaften Form. Und jetzt können wir sagen, warum tust du dir den Scheiß denn an? Das Geniale ist, Horrortrip,
ja, genau.
kleiner Albtraum. Und genauso war es auch. Und gleichzeitig, wenn man das in einem geschützten Rahmen tut, also wo Experten um einen rum sind, die wissen, was da passiert. Also ich würde jetzt nicht sagen, komm, wir gehen auf ein Festival, schmeißen uns was und dann kommt der Dämon, sondern ein geschützter Rahmen, den du ja auch selber anbietest, kommen wir nachher im Werbeblock zu, was du alles anbietest. Und dann kann man sich diese traumatischen Themen der Kindheit angucken und dann passiert was Sensationelles, die lösen sich auf und werden Teil meines normalen Lebens. Dadurch ist immer noch mein Vater natürlich nicht da gewesen als Kind.
Genau.
Aber ich habe nicht mehr diesen tiefen Schmerz, das Traumatische daraus, das geht verloren.
Ich würde es ein ganz bisschen anders ausdrücken. Ich würde sagen...
Du musst mir hier immer widersprechen, das ist ja auch privat so.
Ja, deswegen. Du wusstest ja, was passiert, wenn du mich hier hinsetzt. Es ist so ein bisschen so ein Missverständnis und im Zeitgeist auch drin, dass wir traumatische Erlebnisse loswerden wollen. Ich will die auflösen, ich will die weghaben. Das wird nicht passieren. Und dann hast du es ja auch gesagt, man integriert die. Dieser Teil von dir, der kleine Farid, der so behandelt wurde, der ist ja für immer da.
Ja.
Der will für immer gefühlt werden, aber jetzt kannst du den fühlen.
Gleich heul ich wieder.
aber jetzt kannst du den fühlen.
Ja.
Und jetzt ist der nicht unterbewusst da und nimmt Einfluss auf dein Leben, ohne dass du was dazu sagen darfst, sozusagen.
Ich will das nochmal für manche Zuhörerinnen und Zuhörer deutlich erklären, wie es mir geht mittlerweile. Also verbunden mit solchen schmerzhaften, traumatischen Erfahrungen sind ja auch emotionale Reaktionen. Bei mir das Thema Wut.
Hm.
Ne? Wer mir häufig zugehört hat und vielleicht auch ein bisschen in der Literatur zu Hause ist, weiß ja, hinter Wut liegt in der Regel Trauer. Wut ist nicht das Ursprungsgefühl, sondern ist nur das Sekundärgefühl. Mhm. Das Gefühl, was dahinter liegt, viel größer ist die Trauer. Also einsam gewesen, Urvertrauen fehlt, ist eine Trauer. Bei mir in der ersten Reaktionsmuster überdeckt durch Wut.
Ja.
Wut ist das Erste, wo ich rankomme. Durch die Auflösung dieser traumatischen Erfahrungen schaffe ich es, dass meine Wutampel nicht mehr nach oben laufen muss, also früher von grün, irgendwas war, rot, sofort bin ich in meine Arschlochenergie gegangen. Wütend, sauer, hätte gern irgendeinem aufs Maul gehauen. Wer mich kennt, ganz früher habe ich das ja auch hier und da getan. Heute bin ich darum einiges zurückhaltender, Gott sei Dank. Und durch die Auflösung des Traumas habe ich mittlerweile, wie ich immer sage, eine Gelbphase. Wo ich gucken kann, oh Wahnsinn, wie ich jetzt gereizt bin. Guck mal, wie ich frustriert bin. Was ist da gerade bei mir los? Ich komme in diese Nachdenkphase, die mir dann die Weiche macht, gehe ich rechts oder links?
Ja.
Gehe ich weiterhin in der Wut nach? Oder sage ich, hey, verdammt, da gibt es echt ein Schmerzgefühl.
Ja.
Aber am Ende ist es nur fuck it. Es ist nur ein Schmerzgefühl. So wie Ohnmacht. Es ist nur ein Gefühl. Beschäftige ich mich seit dem Jahr ganz tief mit dem Begriff Ohnmacht. Es ist nur ein verdammtes Gefühl. Damit musst du gar nichts machen. Und das ist so, also mein Leben ist so viel besser geworden durch diese tiefen Reisen, wie ich sie immer nenne. Und kann nur... Ja, kann das nur bestätigen. Machen wir da mal kurz einen Werbeblock. Wenn jemand sich dafür interessiert, was kann er denn mit dir, wie kommt man denn mit dir in Kontakt und sagen, ey, grüß, will ich auch?
Also ich meine, man findet mich auf LinkedIn, auf Instagram. Meine Website ist cqviat.com, meine persönliche.
Wie heißt die Nummer?
cqviat.com.
Also das, wo ich so große Schwierigkeiten habe mit dem Nachnamen.
Genau das.
Ich wünsche mir immer, alle hätten einfache deutsche Nachnamen. Das ist ja unglaublich.
So wie du.
Ja. Farid El-Nomani, genau.
da kann man mit mir in Kontakt kommen. Mhm. Diese Art von Begleitung biete ich nur extrem dosiert an.
Mhm.
Ich mache das wirklich nur für Menschen, die das wollen, wo eine Passung da ist. Ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, nicht mein Geld damit zu verdienen. Ich nehme da Geld für, nicht zu wenig, aber es ist nicht mein Lebensunterhalt.
Sozusagen. Hast du sonst eine gute Adresse? Vielleicht das Zentrum in Holland?
Einige, ja. Es gibt das Earth Awareness Center in Holland. Das ist das sieht aus wie so ein Tempel, den Hobbits gebaut haben,
da zusammen wir auch mit Elfen. Hin, fällt mir ein. Ja,
ja, genau. Ansonsten gibt es das Synthesis Institut in Holland auch. Und es gibt auch in Deutschland tatsächlich, es gibt die Ovid-Kliniken, wo sie mit Ketamin arbeiten. Also dieses Thema wird so langsam integriert wieder in unsere Gesellschaft. Wir entdecken das wieder.
Wird sowieso legalized. Wir haben in ein paar Jahren sind wir genauso weit wie unsere Nachbarn.
Genau.
Wenn man auch mal verstanden hat, dass es hier nicht um Fun geht und um Party, sondern um Tiefenarbeit und Auflösung von Traumata. Aber da will ich jetzt gar nicht so sehr hingehen. Ich würde den Bereich gerne abschließen. Oder hast du da noch eine wichtige Botschaft, die du mitgeben möchtest?
Ich will nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Es ist nicht die Partydroge. Mhm. Dafür gibt es andere Sachen. Dafür kann man einfach Spaß haben und tanzen und alles. Das ist zu wertvoll. Mhm. Verschwende es nicht mhm. auf dem Festival. Mhm.
Sehr gut. Gehen wir nochmal auf dein Leben zurück. Also, ich habe verstanden, du hattest wie so einen tiefen Bewusstseinsschub durch diese zwei Studien mhm. und hast dort angefangen festzustellen, es gibt eine Welt da draußen. Und mit der Begegnung dieser Welt hast du Wissen dazu gewonnen gehabt. Das war auch eine Neugier. Hast aber auch festgestellt, da gibt es so einen Heilungsteil, was in dir aktiviert worden ist.
Ja.
Wenn du da mal weitergehst, wie ging dann dein Weg weiter? Du hast ja wahrscheinlich nicht dann montags gekündigt, nachdem du sonntags von der Pilzparty kamst.
Ich habe das, ich habe das ganz lange parallel gemacht in meinem mhm. Leben und auch versteckt. Mhm. Das war ganz heimlich. Ich habe ein Jahr später eine Ausbildung zum holotropen Atmen angefangen, mhm. die 6 Jahre ging und wo ich halt mehrfach im Jahr immer nach Österreich und auf so 5-Tage-Seminaren ganz viel holotropes Atmen, sehr viel in diesem Prozess. Und erst da, erst nach 1,5 Jahren, wo ich das wirklich viel gemacht habe alles, kam überhaupt die Erkenntnis, dass es in meinem Leben was zu integrieren gibt. Mhm. Bis dahin, ich war blind nach innen. Mhm. Und ich
ganz kurz, wenn du sagst blind nach innen, das interessiert mich, warst du auch, weiß ich jetzt nicht, fähig, unfähig, also hattest du eine Verbindung zum inneren Chris, zu deinen, klassischerweise Männer werden ja häufig ran, ob wir Gefühle sagen können und so umarmen können und so. Hattest du damals schon Zugang zu dir? Weil heute ist das ja, sag mal, dein Standard-Tool, Zugang ja. zu haben zu dir.
Ich damals hätte ich gesagt, ja. Mhm. Und ich wirkte auch so. Aber ich hatte keinen Zugang mhm. zu großen, großen Teilen. Das war eher wie eine Rolle, wie mhm. gespielt. So macht man das. Mhm. Und so wie du habe ich einen schwierigen Vater mit Alkohol und Gewalt. Und meine erste Freundin wurde ermordet. Mhm. Und meine Schwester ist ganz früh gestorben vor meinen Augen. Und es ist einfach wahnsinnig viel Schlimmes passiert in meinem Leben. Und ich habe nicht geschnallt, dass das vielleicht irgendwas gemacht hat mit mir. Bis ich nach 1,5 Jahren intensive diese Reisen und Atmung und nach Holland fahren und sowas. Und die ersten Male waren nur wunderschön. Und dann irgendwann hat es einen Turn genommen und die Arbeit hat angefangen. Mhm. Das ging dann so parallel 8 Jahre lang neben der Arbeit. Mhm. Und irgendwann in diesem Prozess wusste ich schon, ich werde meinen Job aufgeben und dann hat nur noch so ein bisschen der. Dann kam irgendwann der Zeitpunkt.
Mhm. Und dann habe ich es gemacht. Das finde ich ja so ein bisschen der Nachteil, warum man so innere Arbeit schlecht verkaufen kann. Das ist einfach nichts wie bei so einer Instagram-Story hier, wir machen ein paar Bilder und dann bist du morgen ein Star.
Nee.
Innere Arbeit dauert einfach echt scheiße lang, ne?
Das muss sie auch irgendwie, ja. Das ist keine magische Pille. Und wir sagen ja auch innere Arbeit, weil die Arbeit fängt dann auch danach an tatsächlich. Du kriegst so eine Chance, so ein kleines Fenster, um reinzugucken, hey, so läufst du durchs Leben, hier ist irgendwas und da das Thema mit der Wut, was du eben gesagt hast. Und dann im Alltag, da musst du dann arbeiten.
Ja.
Das ist so ätzend. Alle suggerieren so, du machst das und dann ist das weg.
Es ist nicht weg.
Ist wirklich schlecht zu vermarkten.
Ja. Und das ist ja auch spannend, das will ich nur hervorheben, es ist nie weg, sondern es bleibt ja Teil von einem. Genau. Ich lerne nur einen anderen Umgang, also mit dem, was dir widerfahren ist. Ich lerne einen anderen Umgang damit. Es wird einfach integrierter Teil meines Lebens. Es gehört zu meiner Biografie oder wie Carina in ihrem Buch schreibt, es ist Teil unserer Heldenreise.
Genau.
Und jetzt könnte man sagen, boah, in den 8 Jahren hättest du echt was anderes machen können. Viel mehr Asche verdienen oder mit Mädels um die Häuser ziehen. Und jetzt sind wir ja beide Anhänger der Theorie, dass sich das verdammt nochmal richtig lohnt. Mhm. Warum lohnt sich das, Chris? Diese, bei dir jetzt 8 Jahre und die hören ja nicht auf, da kommen ja 8x8 noch da hinten dran. Es geht ja immer weiter. Es wird ja immer feiner. Es wird ja immer noch mal zu gucken, wo gibt's was. Ne? Also, und gleichzeitig, in meinem Urteil nimmt der Reichtum zu, ja. der innere dadurch. Aber was ist der Reichtum?
Das ist wirklich, also ist beides irgendwie total leicht zu beschreiben. Das Leben wird besser. Punkt. Und jetzt, warum? Ja, das, ich bin mutiger, ich kann klarer sehen, wohin ich will. Es fällt mir leichter zu merken, was will ich, für was stehe ich und das dann auch zu sagen. Es ist leichter, Entscheidungen zu treffen. Es ist leichter, anderen Menschen zu begegnen. Es ist leichter, sich ins Abenteuer zu stürzen. Es ist leichter, sich hinzusetzen und 16 Stunden durchzuarbeiten, weil man was will. Es ist einfach, was du auch gesagt hast, dieser Abstand zwischen Reiz und Reaktion, was in deinem Beispiel war es Wut, ne? Die Ampel. Und der wird größer. Man hat, so als würde man plötzlich lernen, wie fahre ich eigentlich diesen Körper?
Ganz genau.
Wie steuere ich den? Ja. Und wie diesen Raumanzug, mit dem ich hier ausgestattet bin, um über die Welt zu laufen. Und ich fühle mich, man fühlt sich wie am Steuer. Ich bin am Steuer. Und ich kann das gestalten. Und wenn man, und das Geile ist ja, das funktioniert. Dann fängt man an, sich so Vision Boards zu machen und Dinge zu überlegen. Und dann gucke ich ein Jahr später drauf und alles erledigt. Okay, nächstes Vision Board. Was will ich jetzt? Und ich sehe schon, es gibt junge Männer, jetzt nur mal Männer, die haben das schon viel früher.
Absolut.
Ja. Da ist irgendwie meine Wahrnehmung ist, dass da die nächsten Generationen, da sind welche dabei, viele, mein Eindruck, die bringen das schon mit. Die haben Eltern so wie dich und die sind schon viel früher an dem Punkt, wo ich jetzt bin sozusagen, den ich mir hart erarbeiten musste. Die müssen an anderen Themen arbeiten, keine Frage. Das ist sozusagen, um nochmal ganz zum Anfang zu kommen, warum ich glaube, dass mit 40 ist es halt jetzt so. Aber jetzt ist super. Ich bereue nichts. Ist super. Auf meinem Vision Board steht, ich werde 108. Darauf arbeite ich hin. Und jetzt geht's los sozusagen.
Also mir macht das sogar richtig Hoffnung. Ich glaube auch, dass es genau so ist. Wir mussten hier erstmal unsere eigene Scheiße aufräumen.
Ja.
Ich glaube, dass, ich sage das ganz häufig in der Männerarbeit, ich gehöre zu den Männern, die Vorarbeit der Generation aufgeräumt haben. Ich habe den Müll meiner Väter und Vorväter überwiegend aufgeräumt.
Ganz genau.
Und meine Kinder können überwiegend unbelastet davon erstmal hier weggehen. Die haben natürlich auch ihren Loslöse- und Abnabelprozess von mir und meiner Frau, aber grundsätzlich können die viel freier ins Leben gehen und ich halte die für sozial viel intelligenter oder sozial unbelasteter als wir, sodass die sich viel früher entscheiden können, welchen Weg die da gehen werden. Und mir gibt das total viel Hoffnung. Also ich glaube, dass die nächste Generation, das sind noch bessere Väter und noch bessere Menschen, weil die mit mehr Bewusstsein durch die Welt insgesamt gehen werden.
Ich glaube auch, ein großer Motivator für mich war, hier hört's auf.
Ja.
So, hier, bei mir hört's jetzt auf, ja. Sozusagen. Ich fühle mich da jetzt durch, ich integriere das und dann, so wie du sagst, ich werde auch Fehler machen und alles, wenn ich Vater werde, aber die großen Themen, die hören hier auf.
Jetzt hast du ja mehrere große Entscheidungen getroffen. Du hast deinen Job beendet. Du bist nach Teneriffa gezogen, hast auch Deutschland überwiegend als Hauptwohnsitz auf jeden Fall schon mal verlassen. Und jetzt bist du noch in die Selbstständigkeit gegangen. Du gründest gerade deine, oder bist ja in Gründung einer, ich glaube, sehr erfolgreichen Firma vor der Welle. Glaubst du, das hängt alles mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung zusammen?
Ich glaube schon. Aber wie könnte ich anders? Mhm. Ja, das ist sozusagen, wenn ich jetzt nach hinten blicke, rückwirkend macht es ja alles Sinn, wie man so durchs Leben stolpert. Plötzlich ist da so ein roter Faden drin. Ich glaube schon, was ich schon feststelle, ist, da ist mehr Disziplin, mehr Zielgerichtetheit, mehr Klarheit, mehr Mut auch und Verbindung zu Menschen. So haben wir uns ja auch kennengelernt, dass ich einfach ein Gefühl dafür habe, das ich früher nicht hatte. Das ist jemand, den will ich kennenlernen. Da setze ich mich jetzt auf den Schoß, bis der mich mag.
Ich muss da immer wieder drüber schwunzeln. Lass uns auch vielleicht kurz mal erzählen, weil an der Stelle können wir Marc Poppenburg mal ehren, der ja auch in dem Podcast ist. Wir haben uns ja an der Veranstaltung von Marc Poppenburg, New Work, kennengelernt. Aus meiner Sicht ein großer Hervorreiter in Deutschland für neue Arbeitskonzepte.
Total.
Und auf so einer Veranstaltung habe ich mich und mein Netzwerk kurz vorgestellt und hatte dann die für mich unangenehme Situation, dass nach dem Vortrag drei Leute gleich standen und an meiner Jacke gezogen haben und gesagt, kann ich da auch rein? Ich will da auch rein. Ja. Zu denen gehörtest du ja auch. Ja. Die anderen zwei bin ich losgeworden, weil sie zu alt waren. Da habe ich gesagt, wir suchen nur junge Leute. Und dann kommt der jüngere Chris dann an, du warst ja damals Mitte 30.
Ja, irgendwie so.
Und sagst, okay, die Ausrede zählt bei mir aber nicht. Hast du ein Gefühl, ich bin ja total dankbar, das weißt du, dass du so hartnäckig warst, weil daraus, ich glaube, wir sind auf dem Weg zur Freundschaft oder wir sind Freunde, aber irgendwas, wir sind sehr weit schon für diese 5 Jahre gekommen. Was hat dich denn damals da angesprochen?
Das ist wirklich ein gutes Beispiel, weil es geht nicht um das Was, sondern wie mein Körper reagiert hat. Du hast irgendwas erzählt, ich habe keine Ahnung mehr was, aber ich weiß, wie sich das angefühlt hat. Und ich weiß, dass ich so ein bisschen so eine Mischung aus Gänsehaut und so ein Kältegefühl und sowas und einfach, ne, das Herz fängt an zu... Und mein Körper sagt mir, da ist was Wichtiges. That's it.
Cool. Haben wir noch nie so, ich wusste das gar nicht, das ist eine interessante Frage.
Mhm. Ja.
Und für die, die das jetzt nicht deuten können, weil sie in ihrem einfachen Weg unterwegs sind, wir sind kein offizielles Liebespaar, sondern wir sind einfach echt gute Männerkumpels.
Noch nicht.
Du weißt, mein Sohn schaut zu. Nee, ich will nur sagen, auch dass es ganz unter uns Männern solche Momente gibt, wo man spürt, wow, mit dem Mann wäre ich gerne in Verbindung, würde ich gerne kennenlernen, weil ich glaube, dass ein Stück meiner Lebensreise cool wäre, wenn ich den irgendwie mal in dem erweiterten oder näheren Kreis hätte.
Ja, total. Und du hast ja auch in diesem Moment, ich sage immer, du warst einen Tag lang der perfekte Mentor für mich. Das war der erste Tag, wo ich hier war, dich besucht habe und du gesagt hast, ich schenke dir einen Tag meiner Zeit und du mir geholfen hast in der Vorbereitung meines Ausstiegs. Ich glaube, ich habe die Entscheidung schon getroffen und dir das gesagt und sowas und dann hast du mir einfach, und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren im Zug, habe einen Vertrag mit mir selbst geschrieben, inspiriert von dir, wie ich das für mich regel, was ich mir alles erlaube auf dieser Reise. Und der hat mir immer wieder, weil es echt schwierig, muss ich sagen, also sich selbstständig machen, so hauruckmäßig, ist nicht einfach. Und der hat mir total geholfen. Ist immer wieder nachgekommen und du bist on track.
Ja, also es braucht ja A, so einen Entschluss, ich sage mal eine Haltung. Und dann brauchst du die verdammte Nachhaltigkeit. Also nur aus, das kennt ja jeder, der Seminar gemacht hat. Ich war jetzt letztes Jahr mit meinem Sohn bei Tony Robbins. Dieses Gefühl nach dem Seminar, wow, ich ändere mein Leben, ist ja so stark. Und bei Tony hat das echt lange gehalten für mich mit 3 bis 4 Wochen. Aber auch das versiegt ja irgendwann. Es braucht die Nachhaltigkeit. Es braucht irgendwie the pain in the ass. Irgendjemand, der mich anbiegt und sagt, was ist denn daraus geworden? Machst du noch deine Dinge? Und das ist total hilfreich in dieser Nachhaltigkeit, um die Umsetzung zu kommen. Und wo geht's jetzt für dich im Leben hin? Du bist jetzt du bist ja Ende 30.
Ich bin genau 40 jetzt.
Bist genau 40 jetzt.
Sprechen wir es mal aus. 40.
Wir werden den Teil auch nicht rausschneiden.
Ja.
Also bist auf dem Weg zum alten Sack.
Ja. Wie ist es da so?
Ich habe keine Ahnung. wie ist es da? Ganz im Ernst, es ist eine interessante Loslassübung. Ich sage das häufig, die kleinen Tode sterben. Das Gewicht ist noch schwerer für mich in den Griff zu kriegen als früher schon. Der Körper reagiert ganz freudig auf Zunahme und ganz lästig auf Abnahme.
Glaube ich, ja.
Und gleichzeitig fühle ich mich, ich mache jetzt 5-mal die Woche Sport und wenn es nur Yoga ist, morgens mal eine halbe Stunde. Also ich muss mehr dafür tun, einen Bestand zu erhalten.
Ja.
Das ist erstmal eine kognitive Entscheidung. Finde ich total ungerecht, kotzt mich an. Und ich habe 3 Jahre damit getanzt und wütend und gegen meinen Körper gearbeitet und den Scheiß lasse ich heute. Ich habe akzeptiert, ich altere. Das sind die kleinen Tode.
Ja.
Mein Knie ist ziemlich am Arsch, das Rechte. Aber ich habe mir diese super, den ich so dankbar bin, kommt nachher noch drauf, also ein Physiotherapeut. Und die helfen mir. Und damit kann ich diesen kleinen Todprozess verlangsamen. Das war ziemlich schmerzhaft, ein paar Wochen, Monate, immer wieder einzelne Momente. Und am Ende ist es Annahme. Und da hilft mir auch wieder die Tiefenarbeit.
Ja.
Ich meditiere, mache meine Übungen. Und dann bin ich immer mehr in der Akzeptanz. Und aktuell zum Beispiel fühle ich mich ziemlich wohl mit mir und meinem Leben.
Ja, so wirkt das.
Ja, und jetzt, wenn wir sind in einer neuen Lebensphase, die Jungs werden jetzt flügge, mein Ältester zieht aus, mein Mittlerer geht nach Australien. Krass, also das sind natürlich Verlustängste, die ich habe.
Und Freiheit.
Und gleichzeitig kommt die, ganz genau. Tür schließt sich, Tür öffnet sich, Freiheit. Ja. Also da gucke ich mal, wo es hingeht. Aber ich habe bisher jede Lebensphase in meinem Leben überwiegend genossen. Es ist für mich immer wieder ein Kampf, mich auch von den Schatten, Enttäuschungen freizumachen. Also dieses Thema innere Arbeit ist ja wie ein Handwerkszeug, aber damit ist nicht das Leben perfekt auf einmal, sondern ich muss immer wieder anwenden, guck auf das Gute, geh in die Dankbarkeit, wie morgen früh, mach mit dir die Wim Hof-Atmung, wir werden morgen früh bei 8 Grad in den Pool springen.
Ja.
Das sind Momente, ich brauche also immer noch Überwindung.
Ja.
Das hört nicht auf, scheinbar.
Das hört nicht auf.
Aber es ist okay.
Ja.
Es ist Teil so, wo ich für mich ankomme.
Ich glaube, das ist so Bad News. es wird gar nicht leichter. Es gibt keinen Cheatcode, kein Hack, keine Abkürzung. In meiner Welt zumindest nicht. Aber die innere Fähigkeit, das zu akzeptieren und dann halt doch mit dir jetzt morgen früh in diesen arschkalten Pool zu springen, das wird funktionieren.
Hast du, wir kommen ja langsam so zum Ende, hast du Tipps, wie schaffst du es? Du bist ja jetzt auch echt Weltenbummler durch Teneriffa. Mhm. Das ist ja nicht so dein Hauptarbeitsgebiet. Das heißt, zum Arbeiten fliegst du ja, ob das jetzt London viel ist rum, oder ja. Deutschland, fliegst du viel rum. Wie hältst du auch unterwegs deine innere Mitte? Und guck doch mal, ob du 1, 2, 3, 4, 5 Tipps hast für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie hält man, wenn man mal irgendwann so halb angekommen ist oder angekommen ist? Am Ende sind wir nie ganz angekommen, das wissen wir ja als spirituelle Wesen. Aber wir haben einen bestimmten Zustand erreicht. Wie hältst du den? Mhm.
Zwei Sachen. Also zwei Sachen, die, wenn man die macht, schon ein Riesenhebel fürs Leben sind. Der größte Hebel ist Meditation. Ich glaube, wenn wir irgendwo im Jenseits sind und dann vor irgendwo, wo es auch immer, woran man auch immer man glaubt, wenn du da stehst und fragst, was wäre es denn gewesen in diesem Leben, wird die Antwort sein Meditation. Mhm. Ich glaube, das ist einfach ein riesiger Hebel.
Ich hasse das, aber ich stimme dir 100%
zu. Ja, das ist so ätzend. Ja, das ist, weißt du, weil es schwer ist. Ist nicht leicht, aber das, Meditation. Und wenn es nur ein bisschen ist und wenn es quick and dirty ist und wenn es nur per App ist und du keinen Bock drauf, mach trotzdem ein bisschen und dann ein bisschen mehr. Und das kann über Jahre langsam wachsen. Also Meditation, dieses Beschäftigen mit sich selbst, die Entkopplung von was denke ich, was fühle ich und was will ich aber tun.
Ja.
Und das zweite ist der Atem. Also die einfachste Atemübung, die es überhaupt gibt, die sofort physiologisch messbar Stress, Cortisol, Adrenalin reduziert ist. Tiefes Einatmen, doppelt so lange ausatmen. Mhm. That's it. CO2-Spiegel nimmt ab, dein Körper wird basisch. Ein klein wenig, Stress nimmt ab.
Guck mal, das machen wir jetzt mal 2, 3 Mal mit den Zuhörerinnen und Zuhörern.
4 Sekunden ein, 8 Sekunden aus.
Okay.
Okay.
Bei dem zweiten Abzug machst du bitte einfach mit, Zuhörer, Zuhörerin. Krass, ne?
Das ist so spürbar.
Krass, wie schnell sich der Bewusstseinszustand verändert und in so eine entspannte Haltung übergeht, ne?
Als hätte man Joint, ja, mhm. ohne, nur der Atem, high on your own supply. Mhm. Alles wird langsamer plötzlich. Und es ist so leicht, das kann jeder machen, vor dem nächsten stressigen Meeting, vor dem Bewerbungsgespräch, vor dem toughen Gespräch in der Familie, bevor du auf die große Reise gehst. Das ist der leichteste, das ist vielleicht wirklich ein Hack fürs Leben.
Mein mittlerer Sohn hat mich gestern beim Abendessen geröstet. Ich glaube, gestern habe ich gab es so einen Moment, da hat er all die Vorwürfe, den Scheiß der letzten 5 Jahre Kipp. Ja. Ich muss ja sagen, war auch schön. Ich fand es total cool, dass er so in seiner Kraft war. Ja. Ich glaube, die Übung hätte ich gestern zwischendurch gebrauchen können. Das nächste Mal mache ich das wohl, wenn er will. Und das tut ihm ja gut und ich finde, er muss den Raum dafür auch haben. Ich glaube, das werde ich das nächste Mal nutzen.
Ja.
Chris, jetzt bist du, und das will ich unbedingt erwähnen, weil ich es so spannend finde, bist du ja im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs. Mhm. Und aus meiner Sicht hast du ja das Potenzial, eines der großen Gesichter in Deutschland zu werden für das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Sag doch mal genau, was du da machst, was du auch anbietest. Weil ich weiß, also wo immer wir jemandem erzählen, ne, wir sind am Freitag beim privaten Salon von Tom Bartels eingeladen, ja. Sportkommentator, der bringt uns mit 20, 30 Leuten zusammen. Und da hättest du ja auch wieder einen Vortrag zum Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Und wo immer ich mit dir bin, machen sich sofort die Türen auf. Also irgendwie 3/4 der Leute bucht dich gleich,
ja.
Weil die kapieren, irgendwas ist da für mich drin.
Ja. Also künstliche Intelligenz ist eine neue Basistechnologie wie Strom oder Internet oder Mobilfunk oder Druckerpresse. Das sind Technologien, die integrieren sich in unsere Gesellschaft. Jeder kann Strom benutzen. Jeder kann Internet benutzen. Das passiert mit künstlicher Intelligenz. So schnell wie noch nie zuvor. Es war von einem Tag auf den anderen auf der ganzen Welt verfügbar. Da ist was Neues dabei. Und jetzt ist die so überwältigend anders, dass man das lernen muss und das akzeptieren muss. Und was ich tue, ist, ich helfe Organisationen dabei, das systematisch zu integrieren. Damit die anfangen, egal ob das eine Agentur mit 10 Mann ist oder ein globaler Konzern mit 25.000, dass alle Menschen, die am Laptop sitzen, KI mitdenken können und auf phänomenale Ideen kommen. Weil wir haben nichtmenschliche Intelligenz. Das muss man mal so sagen, damit es ein bisschen creepy ist auch. Das ist was anderes. In den meisten, in den Köpfen der Leute ist es in derselben Schublade wie Excel und der Browser und Word.
Aber da gehört es nicht hin.
Da muss ich es rausziehen, das tut ein bisschen weh. Und dann müssen wir es daneben legen und langsam und mühevoll eine KI-Schublade bauen.
Ja. Und wie so häufig im Leben gehöre ich jetzt zu den ungläubigen Thomasen. Und als du mich das erste Mal damit in Kontakt gebracht hast, dachte ich mir, ach du Scheiße, welche Box der Pandora haben wir denn da geöffnet als Menschheit? Und gleichzeitig gibt es ja eine wunderschöne Unterlage, wenn du deine Schulung machst. Da habe ich erkannt, wie viele Boxen schon auf sind. Es geht gar nicht mehr darum, ob ich mich oder wir uns in Deutschland beschäftigen. Es gibt unglaublich viele separate Punkte in der Welt, wo das Thema geöffnet ist. So, das heißt, es ist nicht mehr die Frage, wie ist da, will ich das nicht? Es ist da.
Ja.
Und jetzt ist die Frage, wie gehe ich damit um? Und ich finde, da fand ich dich sehr hilfreich, da einen guten Umgang mitzufinden. Und gleichzeitig mag ich das immer die Geschichte, die du mir gleich am Anfang erzählt hast. Du bist ja sehr freundlich, wenn du deinen Prompts, so nennt man ja das Füttern der künstlichen Intelligenz, zum Beispiel ChatGPT fütterst.
Ja.
Warum bist du da so freundlich?
Also der Running Gag ist, falls der irgendwann unser AI-Overload wird, ne, dann bringt er mich als Letztes um, weil ich war immer der ganz freundlich zu ihm war und immer Bitte und Danke gesagt hat. Und ich weiß, das hast du übernommen, ne?
Ich habe das übernommen. Ich finde das so krass, das hat mich so geprägt, dass ich immer total nett zu dieser Maschine bin. Sage ich, oh, vielen Dank. Könntest du diesen Vorschlag noch etwas, ich arbeite ja im Wesentlichen mit ChatGPT, könntest du das nochmal variieren? Aber ich mache das immer total freundlich.
Ja, ich auch.
Ja.
Ich auch.
Und
ich
erwische mich, hast du ja recht.
Wer weiß, ich erwische mich auch dabei. Und wenn nicht, ist es eine gute Übung. Ich erwische mich auch dabei, wie ich nach dem dritten Mal, wenn ich ihm sage, nee, so nicht, so ein schlechtes, so ein bisschen, als würde man Menschen sagen, immer wieder, nee, so nicht, nee, so nicht. Und das haben auch die vielen Leute, die wir jetzt begleiten, das ist tatsächlich eine Barriere.
Ja.
Dass man denkt, oft unbewusst, nee, das kann ich jetzt nie nochmal sagen, dass mir das nicht gefällt.
Ja.
Das haben wir so gelernt. Das
ist peinlich.
Ja, ja, das ist peinlich. Offensichtlich habe ich nicht klar gemacht, was ich will. Ja. Das ist verrückt. Es tut auch wirklich viel mit. Also es ändert natürlich Business von vorne bis hinten. Es gibt welche, die sind stärker betroffen, welche, die sind schwächer betroffen. Aber es tut auch was mit uns Menschen. Diese Reflexionsfähigkeit, die man hat, wie so ein magischer Spiegel in so einem Märchen, der halt zurückredet. Und der halt, du sagst ihm was und der antwortet dir. Und dann sagst du wieder was und dann antwortet dir. Und wir sagen immer, jetzt für alle da draußen, die sich noch nicht beschäftigt haben, das Beste ist, kauf dir für 20 Euro einen ChatGPT Plus Account, nimm dir einen Wein und hab ein erstes Date mit dieser Maschine. Und schreib da einfach rein, ich habe im Podcast gehört, dass ich ein Date mit dir haben soll, das fühlt sich doof an. Und dann wird die Antwort. Und dann führ einen Dialog.
Und das Beginn einer Reise.
Wirklich. Und da sind dann Ängste und wow und Mindblowing und was kann ich damit machen und dann Überforderung. Wir wissen jetzt, nach 14 Monaten, es gibt so zwei Ängste, die da aktiv sind, die man fühlen wird. Das eine ist FOMO, Fear of Missing Out. Ne? Oh Gott, wenn es das jetzt gibt, ne, was ändert das alles für mich? Und wie cool und auch Neugier. Und FOBO, Fear of Becoming Obsolete. Ne?
Also überflüssig zu werden, ersetzt zu werden durch die Maschinerie.
Genau, was ist noch mein Wert? Ich hab so lange studiert, um das machen zu können. Jetzt hat die Maschine das gerade in 2 Minuten gemacht. Die kann das jetzt einfach.
Ja, und es wird Branchen geben, glaube ich, die werden damit nahezu eliminiert werden, weil es in der Form einfach nicht mehr braucht. Jetzt Werbeblock. Und nicht nur Werbeblock, sondern alle, die ich hier reinhole, sind ja in meinem Urteil echt tolle Menschen, wo es sich lohnt, mit denen zusammenzuarbeiten, weil wenn tolle Menschen untereinander zusammenarbeiten, entsteht ja Tolles. Wie können Menschen mit dir zusammenarbeiten? Wie heißt deine Firma? Gibt es das nur für topreiche Fuzzis oder kann auch Lieschen Schlau oder Bernd 16 bei dir einen Kurs machen?
Also unsere Agentur heißt Vor der Welle. Die Webseite ist vorderwelle.ai und wir bieten, hauptsächlich arbeiten wir mit Unternehmen. Und wir arbeiten nur mit den Unternehmen, die das ernst meinen. Und wir haben eine bestimmte Haltung, wir lehnen auch welche ab. Wir sagen ganz klar, du wirst hier niemanden entlassen. Das wäre schön doof, weil du weißt nicht, was die Menschen für magische Dinge machen können, wenn sie einmal diese Technologie kriegen. Wenn die Not nicht da ist, tu das nicht. Und auf der anderen Seite bieten wir auch offene Workshops an, wo jeder dazu kommen kann.
Und die sind hier für relativ kleines Geld, so habe ich ja, und auch das komplette Elkon-Netzwerk hat ja bei dir dran teilnehmen können.
Genau.
Und wir haben ja auch meinen Kindern einen Gutschein geschenkt, die daran annehmen können. Das heißt, auch für kleineres Geld kann man erstmal einen tieferen Einblick bekommen und mal wie so eine Reise durchs Museum, wobei es das Zukunftsmuseum ist.
Ja, das ist cool, ja.
Ne, mal mitbekommen, was da so geht.
Ja, das Zukunftsmuseum gefällt mir. Ja, das ist wirklich so 4 Stunden ziemlich intensiv, aber von ich habe keine Ahnung oder ich weiß ein bisschen oder ich benutze schon ein bisschen zu, ich kann das jetzt anfangen für mich zu entdecken und zu integrieren. Das schaffen wir in den 4 Stunden ganz gut. Und auch jeder andere, der eine Idee hat, wir machen das auch für Schüler, wir machen das manchmal in Organisationen und so. Also Teil unserer Mission, wir halten Vorträge, ist auch aufzuklären darüber. Es bringt auch Gefahren, es hat Risiken, Leute sollten es wissen. Also das ist die Ermutigung, uns anzusprechen. Wir sind da ganz offen und teilen unser Wissen wirklich sehr großzügig und sehr gerne. Das heißt, jeder, der sagt, bei uns ist Bedarf, wir sind ein Verein, wir sind eine wohltätige Organisation, sehr gerne.
Mhm. Cool. Jetzt wir haben jetzt ja kurz vor 19 Uhr, es geht gleich zum Abendessen am Familientisch. Mhm. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe, dich zu fragen oder was du auf jeden Fall gerne noch erwähnen möchtest?
Wir haben über Hirn gesprochen, über innere Arbeit, über KI. Ich glaube eigentlich, das reicht. Ich glaube, das war schon ganz schön viel.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir vielleicht in 1-2 Jahren wieder einen zweiten machen, wenn auch das ganze Thema ein Stückchen nach vorne gegangen ist, auch deine Reise weitergegangen ist. Ich bin sehr sicher, du wirst ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und dann sprechen wir vielleicht darüber. Aber ich glaube, auch für den Abend lassen wir es. Jetzt geht es gleich in Abendessen und danach ist noch Männerzeit angesagt. Von Herzen viel Erfolg für deine Firma.
Danke dir.
Und ich freue mich immer noch, dass du mich vor 5 Jahren belästigt hast.
Ich mich auch. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Hat Spaß gemacht.
Tschüss.
Tschüss.
Ja.
Sehr
Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch.
Ja, ne?
Lass uns